Herr Jesus, segne du Reden und Hören. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es waren bewegende geschichtliche Ereignisse. Es passierte das, wovon die Menschen jahrzehntelang geträumt haben. Aber nur wenige haben es wirklich geglaubt. Es wurde dafür gebetet. Und dann passierte dieses unglaubliche Wunder in der Geschichte des Volkes. Es gab Begeisterung, es gab eine Aufbruchsstimmung. Und nicht allzu lange Zeit später bestimmte Angst und das Gefühl, zu kurz zu kommen, das Leben der Menschen. Die Menschen arbeiteten viel und doch schien wenig dabei herauszukommen. Es geht nicht um die jüngere deutsche Geschichte. Die Ereignisse, auch wenn es manche Parallelen vielleicht geben mag, liegen über 2.500 Jahre zurück. 538 vor Christi, ein ganz bemerkenswertes Jahr, da passierte ein solches gewaltiges Wunder in der Geschichte. Etwa 50 bis 70 Jahre lebten die Menschen vom Volk Israel nicht mehr im verheißenen Land. So lange ist es her, dass die Babylonier Jerusalem zerstört haben und nicht nur die Oberschicht, aber hauptsächlich die Oberschichten des Landes deportiert haben. 1.000 Kilometer entfernt. Also Menschen, die nicht mehr bestimmen konnten, wo ich lebe, was ich tue, sondern über die bestimmt worden ist. Im damaligen, der geschichtlich so ein bisschen drin ist, das damalige Nordreich, da fanden solche Deportationen durch die Assyrer schon vorher statt. Dann kamen die Babylonier und sie lebten fern der Heimat. Manches, was wir in der Bibel lesen, ist dann interessanterweise genau in dieser Zeit, wo sie nicht in dem verheißenen Land lebten, sondern wo sie unter Fremdherrschaft lebten, niedergeschrieben worden und entstanden. Was wir an Worten bei den Propheten haben, zum Beispiel ein Großteil des Propheten Jesaja. Und es wurde gebetet, kann denn das sein, dass die Verheißungen nicht mehr gelten? Es wurde gebetet, lass uns doch Jerusalem wiedersehen, lass uns zurückkehren. Und dann passiert das. Dann passiert das, dass eine neue Großmacht entsteht, unvorstellbar, die Babylonier werden besiegt und die Perser sind an der Macht. Ein persisches Großreich von Ägypten bis an den Indus und die Herrschaftsverhältnisse verändern sich. Das ist erstmal noch nicht das Bemerkenswerte. Was das Bemerkenswerte ist, dann gibt es einen König, der namens Kyros. Und der macht etwas Seltsames, was man sich politisch, strategisch eigentlich nicht richtig erklären kann, warum er das tut. Er entscheidet, dass das Volk Israel zurückkehren kann nach Jerusalem. Und er entscheidet nicht nur das, auch das eher ungewöhnlich, er entscheidet, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Und auch das ist noch nicht das Letzte. Wer im Buch Esra mal nachlesen möchte, ich höre dann gleich auf mit Geschichte, aber wer im Buch Esra nachlesen möchte, der kann dann lesen, dass da gibt es eine Auflistung von Gegenständen, die Nebukadnezar, der König der Babylonier, aus dem Tempel in Jerusalem entwendet hat und in die religiösen Städten der Babylonier gebracht hat. Und dieser Kyros entscheidet, 5.400 Gefäße, Becher, die sollen zurückgegeben werden. Warum macht der das? Ne, könnte man fragen. Ich habe die Antwort hier nicht. Aber dass da etwas passiert in der Geschichte, etwas, was unglaublich ist, was eigentlich auch schwer verständlich ist, das hätte doch gereicht, wenn er sie zurückkommen lässt. Aber er legt noch drauf, der Tempel darf wieder aufgebaut werden und auch die alten Gegenstände aus dem Tempel werden zurückgegeben. Ein unglaubliches geschichtliches Ereignis. Wir können Gott nicht beweisen, aber ich glaube, gerade an solchen geschichtlichen, in so geschichtlichen Situationen merken wir von seiner Größe und seiner Wirklichkeit. Und dann ist es so, auch werden im Buch Esra, früher hat mich das gelangweilt, da Vers für Vers werden die Namen der Familien, die Herings, die Rabus und so weiter und wie viele, von welcher Sippe, wie viele Söhne von denen und wie viele Männer von da, werden alle aufgezählt, die dann zurück können in der ersten Rückführung nach Jerusalem, nach Israel. Und es ist ein Neuanfang. Es sind 1000 Kilometer, habe ich mal so überschlagen, Luftlinie zwischen Babylon und Jerusalem. Die Wanderer hier in der können sich da so ein bisschen was vielleicht vorstellen, was das dann heißt, an Wegstrecke, die zurückgelegt wird. Und es ist Erfahrung von Befreiung da und die Menschen packen an. Und das Erste, was sie tun, ist, dass sie Hand anlegen an den Tempel. Und sie sind da ganz schnell befreit, heißt, man muss sich vielleicht auch vorstellen, sie kommen zurück und sie kommen an eine Stätte, von denen sie von den Alten gehört haben, wie prächtig vielleicht diese Stadt war. Und sie kommen erstmal dahin und sie sehen nur Trümmer. Sie kommen und es schreckt sie nicht ab, dass sie nur Trümmer sehen. Ich weiß nicht, wer so Situationen vielleicht auch aus dem eigenen Leben kennt. Auf einmal, es ist eine Trümmerlandschaft da, aber ich habe Befreiung erfahren und sie packen miteinander an. Und es geht relativ schnell, das Fundament ist gelegt für den Tempel und ein Altar ist gebaut und wird feierlich eingeweiht und auf einmal kommen Schwierigkeiten. Und auf einmal kommen Schwierigkeiten mit den Nachbarn, die da arges wittern und das sind jetzt mehr so sehr komplexe Gegebenheiten. Eigentlich keine so großen Schwierigkeiten, wirkt das aus heutiger Sicht, aber sie bekommen Schwierigkeiten mit den Nachbarn und sie lassen die Arbeit am Tempel liegen und es ist eine Dynamik da, dass jeder anfängt, wieder stärker auf sich zu schauen und auf sein eigenes. Erste Schwierigkeiten, Stolpersteine und es wird abgelassen vom Tempelbau. Prioritäten, die werden neu gesetzt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch, das aus dem eigenen Leben kennt. Da startet man sehr dynamisch. Es ist herausfordernd vor dem, was ich stehe. Und auf einmal kommen ganz unscheinbare Schwierigkeiten und die ganze Energie scheint raus zu sein. Man hätte sagen können, nach dieser langen Rückführung, dass die Leute erstmal platt sind. Das war nicht die Situation, sondern die Aufbausituation und auf einmal schaut jeder, ja, wie sieht es denn mit mir aus und mit meinem Haus? Und da gibt es, kann ich sehr zur Lektüre empfehlen, den Propheten Haggai. Das sind 2 Kapitel, also das kriegen Sie heute Abend auch mal locker gelesen, ein Text, da tritt dieser Prophet Haggai, der kommt eben ein ganz wesentlicher Prophet nach dieser Exilzeit und er spricht im ersten Kapitel. So sagt der Herr Zebaoth, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht da, um das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn kam durch den Propheten Haggai. Und er spricht, aber eure Zeit ist da, in getäfelten Häusern zu wohnen, während dies Haus in Trümmern liegt. Nun, so sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und euer Durst wird doch nicht gestillt. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Holz, das soll mir angenehm sein und ich werde mich verherrlichen, sagt der Herr. Denn ihr erwartet viel und sieh, es wurde wenig. Und wenn ihr es auch heimbrachtet, so blies ich es doch weg. Warum das? Sagt der Herr Zebaoth, weil mein Haus zerstört ist und jeder sich beeilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Das wird dann im Folgenden noch mal ein Stück weiter ausgeführt. Die Menschen, die haben schwer geschafft. Sie haben gearbeitet bis zum Gehtnichtmehr und das ist auch im zweiten Kapitel hier benannt. Es ist ein Sammeln in einen löchrigen Beutel. Es wird Ertrag erwartet, dafür viel gearbeitet und es kommt wenig dabei heraus. Schon mal so Zeiten gehabt im Leben, wo das so war, man denkt, man tut und macht und unterm Strich kommt wenig dabei heraus. Sie kommen auf keinen grünen Zweig. Alle Kalkulationen über einen wahrscheinlichen Ertrag sind schnell von der Realität überholt. Irgendwie muss da ein Loch in der Geldbörse sein. Und dann kommt noch eine Rechnung und noch eine. Und es reicht hinten und vorne nicht. In Freiheit sind sie, selbstbestimmtes Leben. Dafür lohnt es sich doch viel zu arbeiten. Arbeiten, um zu leben. Aber leben, um zu arbeiten, das erinnert eher an das alte Leben bei den Babyloniern. Wie schaut das bei uns aus? Arbeiten wir, um zu leben oder leben wir, um zu arbeiten? Oder gibt es vielleicht auch noch etwas Drittes, etwas anderes? Mit der Arbeit ist das so eine Sache. Das Interessante ist, die Arbeit hatte schon ihren Platz in der Schöpfungsgeschichte. Da schafft Gott den Menschen und er beauftragt ihn zum Bebauen, zum Tätigsein. Also nicht erst nach dem Sündenfall hat die Arbeit seinen Platz. Da kriegt sie dann nochmal einen anderen Charakter. Also Arbeit ist etwas, was zum Menschen gehört. Das Bebauen, das Bewahren. Und ich behaupte, wenn Menschen keine Arbeit haben, dann ist es nicht nur das Problem, dass der Ertrag fehlt. Es fehlt die Betätigung. Deswegen bin ich da kritisch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Nicht, weil es nicht wichtig ist, dass die Menschen genug zum Leben haben, aber Betätigung. Nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft fallen kurz nach Renteneintritt in ein Loch, erleben Krisen, Depressionen. Ich arbeite im Suchtbereich. Wir haben eine zunehmende Anzahl an Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit Mitte 60 entwickeln. Ich bin nicht mehr gebraucht. Und das kann zu Sinnkrisen führen. Aber der Umkehrschluss, Arbeit hat dem Leben Sinn zu verschaffen, ich weiß nicht, ob das dann passt. Kennen Sie den Satz, Arbeit war sein Leben? Vor 50 Jahren war das in vielen Todesanzeigen zu sehen. Heute sieht man das weniger. Arbeit war sein Leben. Damals, und da merken wir vielleicht auch, wie Zeit sich verändert, Arbeit war sein Leben, das war so ein Ausdruck der Wertschätzung. Wenn das über einem Leben stand, dann brachte man zum Ausdruck, jo, das ist einer, der schafft was. Zu dem ist aufzusehen. Das zum Beispiel zu Zeiten von Wilhelm Busch, der sich in der Predigt, Wilhelm Busch, nicht der mit Max und Moritz, sondern der Erweckungsprediger aus dem Ruhrgebiet, zu Zeiten von Wilhelm Busch in den späten 50ern und den 60ern. Und er hat den Satz gesagt, Arbeit war sein Leben, das eignet sich als Todesanzeige ja höchstens für ein Pferd. Wobei in Lauben vermute ich auch die Pferde, für die das gilt, die sind schon länger wahrscheinlich nicht mehr da. Aber stellt das sehr in Frage. Das ist nicht das Motto. Wie sieht das heute aus? Von jüngeren Semestern, da höre ich öfter mal, wie kann ich mit möglichst wenig arbeiten möglichst viel erreichen? Das ist so die andere Seite. Arbeit muss Spaß machen, in der Arbeit den Sinn fürs Leben finden. Diesen Stellenwert hat Arbeit in der Bibel interessanterweise nicht. In der Arbeit den Sinn fürs Leben zu finden. Arbeit gehört, wenn wir in den biblischen Texten bei Paulus gucken, gehört zum Menschen. Auch beim Thema Arbeit geht es in der Bibel um Beziehung. Da steht dann ihr Knechte, übertragen ihr Angestellten. Achtet eure Vorgesetzten, ihr Knechte, seid gehorsam euren Herren, so steht es bei Paulus mehrfach. Aber auch ihr Herren, ihr Arbeitgeber, gebt den Angestellten, gebt den Knechten, was ihnen zusteht. Fleiß ist in der Bibel ein sehr positiver Wert. Heute ist es manchmal in Frage gestellt. Und tut es zur Ehre Gottes. Tut es, dass es Erlös bringt. Für euch, aber für das Reich Gottes. Vielleicht zur Prioritätenliste. Arbeit, habe ich vorhin benannt, gehört schon in der Schöpfungsgeschichte zum Menschen dazu. Aber deutlich intensiver wird die Beziehung zwischen Mann und Frau in den Blick genommen. Das möchte ich einfach nochmal für die persönliche Prioritätenliste hier anmerken. Also es gibt Wichtigeres im Leben als Arbeit. Das wird in der Bibel deutlich. Ja, nach diesem Exkurs zurück zu Haggai. Es wird hart gearbeitet. Aus den Trümmern, aus einer Trümmerlandschaft heraus. Wir haben in Großstädten gelebt, in Hannover, da kannte ich die Bilder Trümmer, die man in der Zeitung sehen konnte. Und wenn man dann später die Stadt gesehen hat, man konnte sich gar nicht vorstellen, wie das entstanden ist. Und die Menschen machen die Erfahrung, sie arbeiten hart, aber es kommt wenig aus der vielen Arbeit heraus. Löchrige Geldbeutel, Ertrag bei den Ernten unter 50%. Auch interessant, Unwetter, schwierige Klimabedingungen. Und auch ein Zusammenhang hier bei Haggai, Unwetter, schwierige Klimabedingungen und das Streben nach Profitmaximierung. Da nennt Haggai im Namen Gottes Zusammenhänge, die uns nicht so unbekannt sind. Und dann kommt das Wort, hier ein Wort zur Umkehr. Ihr seid doch nur auf euren Wohlstand fixiert. Ihr wollt in immer tolleren Villen leben. Ihr wollt immer tollere Lebensumstände haben. Hier spricht Haggai von, ihr lebt in getäfelten Häusern. In solchen Häusern, wie ihr es bei den Babyloniern gesehen habt. Und mein Haus, der Tempel, das Reich Gottes, liegt in Trümmern. Also freut euch, wenn ihr schöne Häuser habt. Darum geht das an dieser Stelle nicht. Aber es geht um die Frage der Priorität. Er ist es doch, der euch aus der Fremdherrschaft frei gemacht hat. Habt ihr so schnell vergessen? Kehrt um. Und was dann hier bei Haggai deutlich wird, und sie kehrten um und sie änderten ihren Sinn, ihre Prioritätenliste. Sie legten wieder Hand an im Hause Gottes, obwohl die Schwierigkeiten mit den Nachbarn fortbestanden. Der Tempel, heute übertragen seine Kirche, wurde weitergebaut. Und sie hörten durch den Propheten Haggai den Zuspruch, ich bin mit euch. Ich möchte zusammenfassen mit einer zentralen Botschaft aus dem Neuen Testament. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, auch in all eurem Arbeiten. Das ist jetzt meine Einfügung. Und dann wird euch das alles zufallen. Dann werdet ihr nicht zu kurz kommen. Amen.